Willkommen zu Maidons Meinung. A, wie Activision Blizzard. B, wie BYD. C, wie Coinbase. Okay, ich höre schon auf, dauert zu lang. Das sind alles Themen aus der heutigen Sendung.
Was ist denn mit dir jetzt gekommen?
Nix, deswegen musste ich auch aufhören. Dafür hast du aber mehrere Werte mit B am Start. Wir schauen gleich noch auf Berkshire Hathaway oder gleich zu Beginn auf BioNTech. Die Maßnahmen sollen gelockert werden. Da wird in diesen Tagen drüber diskutiert auf Landesebene, aber natürlich auch europaweit und weltweit. Und die Impfpflicht wackelt ja auch. Ja. Alles nicht so gut für BioNTech.
Absolut. Das habe ich ja schon letzte Woche gesagt, dass der Trend an der Börse schon da war, dass man Sorge hat, dass diese Impfpflicht oder dass die Impfungen zurückgehen werden. Jetzt tatsächlich die Impfpflicht in Österreich wackelt, in Deutschland oder in Bayern war sie ja geplant für das Pflegepersonal. Das steht auch auf der Kippe. Und tatsächlich wird wahrscheinlich zukünftig doch deutlich weniger geimpft. Auch diese Booster-Impfung, gerade jetzt die vierte, wird dann wohl doch nicht kommen und die dritte ist auch in der Schwebe. Also da, es läuft nicht so in die Richtung für BioNTech und man muss sich ja immer überlegen, dass die Aktie unheimlich viel Vorschusslorbeeren vor sich hergetragen hat. Klar, ein Großteil davon ist jetzt natürlich schon abgebaut. Jetzt kann man bei BioNTech sagen, das ist natürlich auch der schwache Markt, aber das sind schon hausgemachte Probleme. Was heißt Probleme? Es sind einfach deutlich reduzierte Erwartungen, die sich im Kurs niederschlagen. Und ich befürchte mal, dass diese Erwartungen auch nicht zurückkommen. Denn ich glaube nicht, dass jetzt von heute auf morgen das Impftempo dann wieder steigen wird, sondern eher im Gegenteil. Wenn dann tatsächlich eines Tages hoffentlich aus der Pandemie eine Endemie geworden ist, dann sind Impfungen wahrscheinlich, ich will nicht sagen völlig überflüssig, aber das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei der Grippe. Man kann sich impfen oder auch nicht. Also dieses Umfeld ist für BioNTech alles andere als gut insoweit. Auch wenn es, ich weiß, viele Privatanleger denken sich, Mensch, $150, wir waren mal bei über 400, das ist ein super Schnäppchen. Nein, ist es nicht. Und auch die Krebsfantasie, die BioNTech sicherlich hat, die hat die Firma definitiv, aber das rechtfertigt vielleicht einen Kurs von 50 Euro oder 60, 70 Euro, aber mit Sicherheit nicht. $150, also insoweit ist da ja noch Abwärtspotenzial.
Weil es da noch nichts Konkretes gibt, weil es keine in der Onkologie-Geschichte.
Genau.
Wenn es da was geben würde, dann würde es wahrscheinlich schon.
Das Geld verdient BioNTech ganz klar mit dem Impfstoff. Das andere, das sind Forschungsprojekte, da wird kein Geld verdient, also noch nicht. Klar, das kann natürlich alles kommen, aber Status quo ist, die Geldmaschine sind die Impfstoffe und diese Geldmaschine wird halt nicht mehr so gut gefüllt.
Wobei Status quo, wir schauen ja eigentlich immer in die Zukunft. Status quo ist ja der Stand jetzt. Aber wenn wir in die Zukunft blicken, wie bei vielen Werten, wir kommen ja ganz am Ende noch auf den Wert mit V, da wird ja auch die Zukunft gespielt. Und da ist ja auch das im Fokus, was in ein paar Jahren sein wird. Und das könnte ja auch in ein paar Jahren.
Aber vielleicht ist Impfungen ja auch schon bei Kursen um 50 viel Zukunft in der Aktie. Gut, man muss natürlich sagen, man hat nicht so viel Geld verdient. Man hat jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie viel Milliarden Cash man jetzt schon hat, wie viel jetzt noch dazukommen. Also da ist natürlich dann schon ein bisschen Mehrwert drin. Aber ich sage mal so, auf dem aktuellen Niveau sehe ich eher noch zu viel Fleisch an der Aktie.
Dann schauen wir auf einen anderen Wert, wo sich Analysten der Bank of America dazu geäußert haben. Es geht um Standard Lithium. Das Chart wird gleich eingeblendet. Die haben sich die Produktionsstätte von Standard Lithium angeschaut. Genau. Und zu welchem Ergebnis sind sie gekommen?
Das ist das, was die Shortseller von Hindenburg nicht gemacht haben. Die haben ja nur ein bisschen rumtelefoniert. Besser gesagt, die haben einen ehemaligen Kriegsreporter telefonieren lassen und daraufhin dann ihren Bericht zusammengestellt. Tatsächlich, die Experten von der Bank of America, die waren jetzt vor Ort in El Dorado, in Arkansas, im Bundesstaat Arkansas, haben sich die Produktion von Standard Lithium angeschaut und waren beeindruckt. Das ist das Erste, was man gesagt hat. Und dann hat man noch gesagt, dass man zwar langsamer vorankommt, aber auch gute Fortschritte macht mit dem Pilotprojekt und vielleicht der entscheidende Satz, ich weiß nicht, haben wir das noch? Ich habe noch zwei Zitate dabei gehabt. Auf jeden Fall, wenn nicht, ist auch egal, das hier ist das neue Lithium-Update, in dem eben Standard Lithium die dominante Rolle spielt. Man hat dann noch gesagt, es steht ganz am Ende, dass man eine enge Zusammenarbeit zwischen Standard Lithium und LANXESS beobachtet, dass man zusammen die Anlage weiter vorantreibt. Also alle Argumente des Shortsellers Hindenburg hat jetzt die Bank of America im Prinzip auch nochmal widerlegt. Das haben ja schon andere Analysten vorher gemacht. Aber das ist halt neu. Die Bank of America hat sich bisher noch nicht mit Standard Lithium beschäftigt. Jetzt haben sie das getan. Es gab allerdings am Ende keine konkrete Kaufempfehlung, sondern nur einen positiven Bericht. Aber das kann ja dann noch kommen. Auf jeden Fall ist das tatsächlich schon mal wichtig, dass ein renommiertes Bankhaus oder eins der größten überhaupt Investmenthäuser sich so geäußert hat. Das schafft doch einiges an verlorenem, gegangenem Vertrauen wieder zurück.
Dann werfen wir auch noch einen Blick auf die Aktie. Jetzt hat sie sich aufgebaut. Der ganz große Turnaround ist noch ausgeblieben. Oder der klare Turnaround, den notieren noch unter der 200-Tage-Linie, aber könnte bald kommen.
Ja, ohnehin. Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, die ganze Lithiumbranche hat ja auch gelitten. Die Aktien haben sich halbiert oder 30% verloren, je nachdem. Auch das Standard Lithium. Und dann kam natürlich noch die Shortseller-Attacke dazu. Das ist dieser Schlag nach unten. Aber man hat sich stabilisiert und ich denke mal, das ist eine ganz gute Basis, um jetzt wieder durchzustarten und tatsächlich mit Rückenwind von den Analysten. Und es soll noch weitere Site-Visits, also Besichtigungen der Produktionsstätte geben von anderen namhaften Banken. Also da ist doch noch einiges zu erwarten. Und dann steht ja auch noch aus die Meldung mit Lanxess, die ja auch dann bald kommen wird, höchstwahrscheinlich. Also insoweit viel Luft nach oben und das Kursziel im Meinungsreport sind nach wie vor 15 Euro. Also wir haben da noch ordentlich Luft, viel Luft.
Von allen möglichen Comeback-Kandidaten zum nächsten, die Solarbranche. Wir warten ja, oder das Comeback hat sich ja schon abgezeichnet in der vergangenen Woche. Jetzt SolarEdge, schon mal in diesem Fall drauf. Zahlen stehen nun im Fokus. Könnte es auch nochmal einen Schub mit sich bringen?
Genau, die kommen heute, also am Dienstagabend nach US-Börsenschluss, wie gewohnt. Das könnte durchaus sich auswirken, wobei man natürlich sagen muss, Enphase, der Konkurrent oder Wettbewerber, hat ja gute Zahlen gebracht und da ist ja SolarEdge mitgestiegen. Das ist ein Teil dieses Anstiegs. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch SolarEdge nochmal, auf Deutsch gesagt, einen raushaut und vor allen Dingen auch einen sehr guten Ausblick abgibt. Denn die Prognosen für das laufende Jahr, was die Solarbranche betrifft, sind ausgesprochen gut. Das letzte Jahr war schon extrem gut. Ich weiß nicht, haben wir die Grafik noch da? Wir haben, ja. Genau. Da sieht man es mal. Das sind die Solarzubauzahlen weltweit von 2010 zurück bis zum Jahr 2030. Klar, ein fortlaufender Anstieg, aber man sieht hier diese Dynamik. Im letzten Jahr von 144 2020 auf 183 Gigawatt und jetzt in diesem Jahr wird nochmal ein Anstieg erwartet auf 228, also zwei sehr dynamische Jahre und 2021 wäre sogar noch besser gelaufen, wenn wir nicht die Lieferkettenprobleme gehabt hätten, die auch die Solarbranche beeinträchtigt haben. Dazu kamen noch extrem stark gestiegene Polysiliziumpreise, also der Grundstoff für die Solarmodule, der hat sich teilweise verdreifacht. Und das hat dazu geführt, dass Solarmodule teurer geworden sind, was ja eigentlich gut ist für die Produzenten, aber natürlich nicht gut, wenn die Rohstoffe genauso mitsteigen. Also die Margen sind geschrumpft und das hat den ganzen Markt so ein bisschen ausgebremst und diese Bremse wird in diesem Jahr höchstwahrscheinlich wegfallen. Also beide Probleme werden sich vielleicht nicht in Luft auflösen, aber zumindest deutlich verbessern und das könnte nochmal einen ordentlichen Schub geben und darum glaube ich auch, dass auch bei SolarEdge der Ausblick sehr gut wird, weil es eben viele neue Projekte gibt und viele Projekte auch aus dem letzten Jahr in dieses Jahr geschoben worden sind. Also da könnte richtig Dynamik reinkommen und ja, die Aktie immer noch von ihrem Hoch ordentlich entfernt über 100 Dollar, also da ist noch viel Luft nach oben und ich glaube auch nicht, dass das hier dann das Ende sein wird.
Also wer deine Meinung teilt, hätte hier eine gute Einstiegschance vor sich. Wir schauen auf einen weiteren Konzern aus der Branche, Jingyi Solar.
Ja, ich weiß es auch immer noch nicht.
Das tut sich nicht wenig, was ich hier...
Der sieht aber komisch aus, der Chart. Weil ich meine, man hätte ja noch ein bisschen mehr Platz gehabt, ne? Also hier oben und hier unten. Tatsächlich ist das hier schon eine ganz schöne Erholung. Das ist leider jetzt nicht so zu erkennen. Also die hat schon ganz schön nach oben gedreht, die Aktie zuletzt. Es gab jetzt gar keine spezifischen Gründe, aber insgesamt haben sich viele Solarwerte zuletzt doch nach oben bewegt. Das ist gar nicht so wahrgenommen worden. Es gab viele gute Zahlen. Tatsächlich der Ausblick gerade für das nächste Jahr ist sehr gut. Und das ist eine Aktie, der weltgrößte Hersteller von Solarglas. Ähnlich wie SolarEdge, das sind also Firmen, die nicht die Module machen, sondern eben das Drumherum oder die Grundprodukte für die Module. Und da ist man eigentlich weniger abhängig davon, wer jetzt das Rennen macht im Modulgeschäft, sondern grundsätzlich vom Solarmarkt. Und wie gesagt, der sieht extrem gut aus für dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre. Können wir nochmal zurückgehen zu dem Gigawatt?
Ja, zu der Grafik.
Ja, genau. Da will ich nochmal was zeigen. Das ist nämlich ganz interessant. Das ist eigentlich immer so. Man sieht ja hier fast so einen exponentiellen Anstieg bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. Und danach wird es ja wieder linear. Ja. Und das ist bei den Elektroautos ähnlich, bei den ganzen Prognosen. Die ist übrigens von BNEF, einer Bloomberg-Tochter, dass dieses exponentielle Wachstum nie fortgeschrieben wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben sich fortschreiben lässt, zumal ja auch Solaranlagen gebraucht werden, um die Klimaziele zu erreichen. Und alle haben gesagt, wenn wir so weitermachen wie bisher im Solarsektor, wird das nichts. Also ich glaube, dass da, jetzt habe ich hier die Linie, dass da sogar noch mehr Dynamik reinkommt, also auf lange Sicht.
Ja, du hast gerade schon die Elektroautobranche angesprochen, dass man da ähnlich nicht zurückhaltender ist, was die Prognosen in die Zukunft angeht. BYD, schauen wir da als ersten Konzern drauf. Ich habe auch gelesen, man hat bei den SUVs, die hat man getestet in Norwegen und die Reichweite unter Kältebedingungen, da hat BYD mit am besten abgeschnitten.
Echt? Okay, habe ich noch gar nicht gelesen.
Auch ja, doch, so eine norwegische Studie. Und ja, aber diesen SUV gibt es in Deutschland noch gar nicht, gell, der da getestet wurde.
Nein, das ist ja auch die ganz große Fantasie bei BYD. Man ist ja, in diesem Jahr wird man wahrscheinlich bei den Verkaufszahlen fast Tesla erreichen. Gut, man muss immer dazu sagen, BYD macht immer noch die Hälfte seiner Autos als Hybrid, also keine reinen Elektroautos, aber der große Unterschied ist, während Tesla ja weltweit verkauft, ist BYD im Moment immer noch fast ausschließlich auf China beschränkt. Man ist jetzt dabei, Norwegen verkauft man ein paar Autos, aber wir reden hier von ein paar hundert Stückzahlen. Dann in der Karibik verkauft man ein paar Autos, in Australien ist man schon dabei. Aber es wird jetzt auch nicht mehr lange dauern, bis Europa dann erobert wird. Und wenn man sich mal die chinesischen Autos anschaut, auch von Xiaopeng oder Li Auto oder NIO, die sind qualitativ schon hochwertig. Also das ist nicht mehr so wie früher, dass da alles auseinanderfällt. Insoweit, das ist natürlich noch ein Riesenwachstumspotenzial, was die Firma da hat. Und das wird sich dann auch jetzt nicht kurzfristig, aber längerfristig im Aktienkurs niederschlagen. Kurzfristig gibt es natürlich auch viele Katalysatoren. Da wäre zum Beispiel immer noch der ausstehende Batterie mit Tesla. Das wurde ja schon oftmals auch von Analysten gesagt, dass BYD Tesla in China mit Batterien beliefern wird, weil ja BYD die LFP-Technologie macht. Die Batterien sind besonders langlebig, feuerfest. Und die setzt ja auch Tesla mittlerweile fürs Model 3 in China ein. Also da die Kombination wäre gut. Dann gibt es noch die Fantasie Toyota als Partner, weil ja Toyota sehr schwach ist, was Elektroautos betrifft. Und auch in China nicht sehr aktiv ist. Und dann gibt es noch die Fantasie, Börsengang, Halbleitersparte. Also da gibt es viele Möglichkeiten kurzfristig, dass sich der Kurs belebt. Aber die Aktie wirklich extrem stabil, auch in der ganzen Korrekturbewegung, die wir gesehen haben seit November. Klar, man hat verloren, aber das hielt sich alles in Grenzen. Und diese relative Stärke, glaube ich, kann die Aktie dann auch wieder ausspielen, wenn sich der Markt so ein bisschen beruhigt und wir vielleicht wieder grüne Vorzeichen sehen.
Viel Fantasie gibt es ja, wie du uns gerade eben ja auch erzählt hast. Wir schauen mal auf Tesla auch an der Stelle. Wir haben ja schon drüber gesprochen, 2022 jetzt wahrscheinlich keine neuen Modelle geben. Man konzentriert sich auch so ein bisschen auf Entwicklung von humanoiden Robotern etc. Ist natürlich...
Ja, wie sinnvoll das jetzt ist.
Ja, genau.
Gut.
Aber wie tragisch ist es für Tesla, dass es dieses Jahr keine Modelle geben wird?
Nein, überhaupt nicht tragisch. Man macht es ja nicht, weil man keine Lust hat oder weil keine Nachfrage da ist, sondern weil man es einfach nicht schafft. Man ist voll am Limit, was die Produktion betrifft. Man kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Ich warte jetzt ja auch auf mein neues Model S. Das hieß erst, es kommt im ersten Quartal. Jetzt heißt es in der zweiten Jahreshälfte. Weil man einfach die Kapazitäten nicht hat, weil Berlin ja noch nicht läuft und Texas läuft noch nicht, Grünheide, sorry, nicht Berlin. Das kommt dann alles, aber auch die Werke sind dann wahrscheinlich schon gleich am Limit und zwar mit den bestehenden Modellen. Also man hat gar keine Möglichkeiten, jetzt neue Modelle zu bringen. Insoweit wird es dann erst ein Jahr später passieren. Ist jetzt auch kein Beinbruch, man kann aber nicht gleichzeitig 4 oder 5 Gigafactories bauen. Ich bin mal gespannt, der Tesla wird sicherlich demnächst eine oder zwei weitere Gigafactories bauen. Es gibt ja Überlegungen, in Indien da was zu machen. Oder es gibt auch noch viele andere Märkte. Also da ist einiges in Bewegung. Und es ist natürlich schön, wenn man so viel Nachfrage hat, dass man das eigentlich kaum schafft, besser als andersrum.
Du hast auch eine Grafik mitgebracht. Man sieht ja, wenn die dann mal auf den Markt gebracht wurden, die Fahrzeuge wie...
Ja, die Grafik bin ich heute Morgen gestoßen und die ist wirklich beeindruckend. Also nicht, weil ich jetzt ein Freund von Tesla bin und Tesla natürlich hier dominiert und auch in Rot eingezeichnet, klar. Aber das hier ist, sind die Verkaufszahlen nach Einführung eines neuen Modells und das hier unten sind die Monate. Und das kann man ganz gut vergleichen, indem man nämlich alles zurückschiebt auf einen gemeinsamen Startpunkt. Und zum Beispiel, man sieht hier den VW ID.3. Den gibt es jetzt seit 26 Monaten und nach 26 Monaten steht er da. Das Tesla Model 3 stand 26 Monate nach der Einführung schon bei 250.000 und der VW ID.3 ungefähr bei der Hälfte. Und beim Model Y ist es sogar noch extremer, das ist noch schneller gestartet. Und alle anderen, hier sehen wir den Ford Mach-E, BYD Han, Xiaopeng P7, Nissan Leaf, den es ja schon ewig gibt, den gibt es sogar schon länger als die 30 Monate, sind relativ verhalten gestartet. Da gab es eben kein exponentielles Wachstum. Das sind übrigens die kumulierten, also die aufaddierten Verkaufszahlen. Aber Tesla hat eben gezeigt, dass man da...
Wobei der ID.4 jetzt zum Beispiel ja auch auf dem ähnlichen Niveau ist wie Tesla. Gibt es ja noch nicht so lange.
Das stimmt. Der ist besser als das Model 3. Das kann man sagen. Stimmt, das habe ich mir gar nicht so aufgefallen, der ID.4. Aber selbst da hat sich VW in China gerade noch ein bisschen mehr versprochen. Aber klar, das sieht natürlich schon mal ganz gut aus. Wenigstens einer.
Die Konkurrenz schläft nicht, das wird auch weiterhin nicht so sein. Aber es spricht natürlich auch für Tesla.
Nein, das war jetzt auch so beim Super Bowl. Wir kommen eh gleich noch zu beim Super Bowl Finale. Super Bowl ist das Finale. Ja. Der weiße Schimmel. Ja. Da waren ja unheimlich viele Werbespots von Elektroautoherstellern oder wollenden angehenden Elektroautoherstellern wie Ford, General Motors, BMW hat den EX vorgestellt. Also da war ein einziges Getümmel. Und daran sieht man eigentlich schon, dass der Markt jetzt kommt. Man sieht es ja auch, wenn man auf der Straße fährt, wie viele Elektroautos da jetzt mittlerweile durch die Gegend fahren. Und jetzt sind auch die Amerikaner endlich aufgewacht. Ja. Tesla macht bekanntlich keine Werbung, aber man profitiert von jeder Werbung, die andere machen. Und ich denke mal, Elon Musk hat sich das schön angeschaut und sich gefreut, dass jetzt so viele Werbung.
Ja, genau. Und Tesla ist sowieso ohnehin ständig und immer in den Schlagzeilen. Also der Name oder die Markenbildung ist da sowieso sehr weit vorangeschritten.
Genau, bleiben wir kurz einen Blick auf die Aktie. Da hat sich jetzt nicht viel getan. Starke Tagesschwankung, das liegt natürlich auch an der aktuellen und sehr angespannten Situation, aber unterm Strich keine Bewegung. Aber ich glaube, das hier ist eher eine Basis für weiter steigende Kurse.
Kommen wir auf ein anderes Thema zu sprechen. Berkshire Hathaway, die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett, hat veröffentlicht, müssen Sie ja jedes Mal turnusmäßig, welche Werte im Depot, ja, im Portfolio waren. Das wissen wir jetzt fürs vierte Quartal 2021.
Also erstmal Chapeau, Warren Buffett, das ist eine solide Leistung. Die Aktie im letzten Jahr von 240 auf 314, fast auf Rekordhoch, also echt stark, kann man nur den Hut ziehen.
Das stimmt, keine Verwerfungen oder kaum Verwerfungen, trotz der Marktlage, die wir jetzt
genau haben. Genau, obwohl ja tatsächlich die größte Position bei Buffett, sehen wir ja gleich, ist natürlich Apple die mit Abstand größte Position. Also, aber man hat natürlich auch viele defensive Werte, viele Finanztitel, die sehr gut gelaufen sind. Also das läuft schon richtig gut. Hier sieht man mal die größten Positionen von Berkshire Hathaway. Das ist natürlich... Achtung, private Anleger, macht das bitte nicht. 47,6% des Portfolios ist Apple, also fast die Hälfte. Naja, da darf aber auch nichts schief gehen, geht aber bei Apple auch nicht. Dann sieht man auch schon gleich Bank America, American Express, dann Konsumwerte, Coca-Cola, Kraft. Also ein ganz solides Depot, aber eben viel Finanztitel dabei. Und dann gab es im letzten Quartal von den Top-Positionen nur einen Zukauf, ordentlich 33% mehr von Chevron, dem Ölkonzern. Da lag er natürlich auch goldrichtig. Und dann noch ganz erstaunlich, da kommen wir dann auch gleich noch zu, der größte Kauf war Activision im vierten Quartal. Und das ist natürlich wirklich bemerkenswert. Die Position ist mit 1 Milliarde relativ klein. Also wir sehen es hier, die 10 größte Positionen sind 4,5 Milliarden Dollar. Activision ist knapp 1 Milliarde. Aber die im vierten Quartal zu kaufen und dann im Januar kommt die Übernahme, es kann eigentlich nur so sein, dass der Buffett und der Gates mal vielleicht mal Abendessen waren oder so. Also das, aber vielleicht, ja, trotzdem, am Ende zählt das Ergebnis. Ja. Und das hat er ganz gut gemacht. Übrigens hier immer noch, ich habe es ja hier schon gesagt, als wir relativ weit unter dem Übernahmepreis waren, sind wir immer noch, ich glaube, der Übernahmepreis sind 95 waren es, glaube ich. Und da sind wir immer noch weit runter. Also immer noch hier die Spekulation bei Activision auf eine Anpassung des aktuellen Preises an den Übernahmepreis, denn es ist meiner Ansicht nach ziemlich sicher, dass die Übernahme durchgeht. Und die Meldung, es wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern, aber dann sind wir bei 95. Also das ist zumindest die Chance auf, die wird dann nicht auf 95 steigen, vielleicht auf 92, 93, aber so 10-12% sind da durchaus drin.
Wird dann auch spannend zu sehen, ob er die Position ausgebaut hat, jetzt schon im ersten Quartal, im Laufenden. Das erfahren wir dann ja erst wieder in ein paar Monaten.
Also Warren Buffett sieht sowas ja auch. Und ja. Ich glaube auch, dass man sowas auch gerne nochmal dann ausspielt.
Wir schauen noch auf die größte Position, Apple, wie wir gerade ja schon festgestellt haben. Eine Riesenposition bei Berkshire Hathaway. Und der Konzern hat sich auch Tech-Wert, wie ja alle wissen, sehr gut geschlagen.
Ja, wir sind ja quasi auf Allzeithoch. Also die 10, 15 Dollar, die wir da entfernt sind, keine 10%. Das ist wirklich stark. Apple ist natürlich jetzt auch nicht mehr so dieser Technologiekonzern, der seine Gewinne in der Zukunft macht, sondern macht ja seine Gewinne real in der Gegenwart. Insoweit ist dann auch der Apple nicht ganz so zinssensibel wie andere Tech-Aktien, die eben noch stark wachsen. Aber Apple schafft halt immer noch beides. Immer noch relativ starkes Wachstum und dazu immer noch sehr hohe Margen. Und das wird sehr wahrscheinlich auch so weitergehen, denn Apple hat vor allen Dingen eins, man hat eine weltweite installierte Basis von über 1 Milliarde Geräte, weit über 1 Milliarde. Und die kann man jetzt bespielen mit allen möglichen Neuerungen. Das letzte war ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, das Tap-to-Pay, das Bezahlen von Telefon zu Telefon. Da gibt es immer neue Möglichkeiten. Und ich bin mittlerweile auch so weit, oder ich bin mir jetzt auch sicher, ich habe meinen Sparplan oder den Sparplan für meinen Sohn immer noch nicht gemacht, weil Weil es echt schwierig ist, ich muss jetzt noch die Steuernummer von meinem Sohn mir besorgen. Die habe ich zwar irgendwann mal bekommen. Das Erste, was man bekommt bei einem Neugeborenen, ist die Steuernummer.
Da hat man immer noch keinen Sinn dafür.
Und ja, ja, aber jetzt brauche ich sie und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich sie hingetan habe. Und die herauszufinden, ist gar nicht so einfach. Aber auf jeden Fall ist Apple ein heißer Kandidat, auch für den Sparplan, weil die Story geht weiter. Und tatsächlich gewinnt Apple sogar mehr Marktanteile. Man ist jetzt wieder die Nummer 1 der Welt. Und auch wenn man sich so umschaut, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber in meinem Bekanntenkreis, die Leute, die jahrelang auch Android-Handys hatten, gehen jetzt auf einmal auch weg und steigen um aufs iPhone. Das ist schon ganz interessant. Mhm. Und die Regelungen zum Schutz der privaten Daten sind natürlich auch jetzt hilfreich für Apple. Viele Leute sagen, hey, ich will nicht, dass ich getrackt werde, also wechsle ich zum iPhone.
Ja, man fühlt sich sicherer. Viele, wie du sagst, wechseln dann jetzt auch.
Also die Story ist noch lange nicht vorbei. Klar, die Dynamik, die wir vielleicht die letzten 10 Jahre gesehen haben, die werden wir in den nächsten 10 dann nicht mehr sehen. Mhm. Aber dass die Aktie in 10 Jahren niedriger steht, das
hältst du für ausgeschlossen.
Ja, das schließe ich aus.
Das schließe ich wirklich aus. Ob wir jetzt in 10 Jahren noch hier stehen und drüber sprechen, mal schauen. Hier ist noch eine Grafik zu.
Genau, das sind die Zahlen vom letzten Jahr, die Auslieferungen in Millionen. Da sieht man, dass Samsung da immer noch vorne ist. Aber Apple auf Platz 2 und im letzten Quartal war Apple zumindest in China schon die Nummer 1. Und das zeigt eigentlich, hätte man vor einigen Jahren nicht gedacht, dass der Abstand nochmal so klein wird und wahrscheinlich wird irgendwann vielleicht auch Apple an Samsung vorbeiziehen sogar. Die anderen, das wechselt immer so durch, das sind die ganzen chinesischen Hersteller, Xiaomi, Oppo und Vivo. Da kann man nicht sagen, wenn das Rennen macht, aber tatsächlich ist Apple im 4. Quartal in China die Nummer 1 gewesen und ja, die Zahlen belegen eigentlich auch, alles wächst, bis auf die anderen. Also die dominanten Firmen konzentrieren die Marktanteile immer mehr auf sich.
Ja. Gut, das war's zu Apple. Gibt es nichts Negatives. Das heißt, wir können gleich weitermachen mit dem Super Bowl. Neben dem Spiel und der Halbzeitshow vielleicht auch, ist natürlich auch so, die Werbeclips sind immer so ein Highlight, weil die werden extra dafür gemacht und die sind ganz besonders. Und Coinbase hat dieses Mal auch einen Werbeclip.
Ja, das ist echt sehr beeindruckend.
Ins Rennen geschickt quasi. Wir schauen auch mal hier rein. Das war der Clip.
Dazu gibt es noch eine ganz komische Musik.
Ich glaube, wir hören sie, also du jetzt nicht.
Achso, so eine Musik aus den 80ern oder ich weiß gar nicht, was das für ein Lied ist. Und ich habe erst gedacht, was für ein Quatsch, aber man geht natürlich sofort, zieht sein Telefon raus, scannt diesen Code, kommt natürlich auf die Seite von Coinbase und auf dieser Seite gibt es dann für Neukunden ein Geschenk, nämlich Bitcoin im Wert von $15, was jetzt gar nicht mehr so schlecht ist. Mhm. Und die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen für alle, da kann man 3 Millionen gewinnen. Jetzt kann man sagen, 3 Millionen ist eine Menge Geld, aber dieser Spot, das geht 60 Sekunden. Ja. Also es ist nicht jetzt irgendwie so 10 Sekunden. Das macht aber auch Sinn, weil bis ich mein Handy rausgeholt habe, das dauert natürlich ein bisschen. Das dauert 60 Sekunden, dieser Spot, also 30 Sekunden Spot kostet 7 Millionen, also wird der locker über 10 gekostet haben.
Ja, ich glaube 16 habe ich mal gelesen.
Ja, oder jetzt gelesen. 16, genau. Also 16 Millionen plus noch 3 Millionen, da hat Coinbase mal ordentlich einen rausgefeuert, aber tatsächlich, nach diesem Spot ist die Seite von Coinbase zusammengebrochen und auch die App. Mhm. Und das, obwohl man natürlich wusste, was da passiert. Also man hat sicherlich die Serverkapazitäten extrem hochgefahren, um das abzufangen. Und trotzdem ist die Seite zusammengebrochen. Also denke ich mal, dass das schon ein ordentlicher Erfolg war.
Wobei es viel Häme dadurch gab, dass es halt keiner konnte es dann nutzen. Oder die meisten sind ins Leere gelaufen, wenn die Seite nicht ging. Nachdem man es versucht hat, hier einzuscannen oder abzuscannen. Das heißt, die Aktie ist dann auch ein bisschen unter Druck
gelassen. Aber das hat natürlich schon so einen Effekt. Ich will wissen, was das ist. Und dann geht man halt dann
am nächsten Tag oder so.
Ein paar Stunden später war es schon wieder behoben. Also da hat man natürlich schon alle Techniker in Bewegung gesetzt.
Und es wird darüber geschrieben, darüber berichtet etc. Der Name Coinbase wird bekannter etc.
Ja, war schon eine ziemlich coole Idee, finde ich. Was das jetzt für die Aktie bedeutet, wahrscheinlich natürlich erstmal nichts. Aber natürlich, Coinbase ist immer noch schwer auf Wachstumskurs. Klar, die Aktie ist immer noch teuer, auch wenn sie sich jetzt halbiert, glaube ich, in der Spitze hat. Jetzt hat sich wieder ein bisschen erholt. Immer noch mit dem 7-fachen Jahresumsatz bewertet. Das ist natürlich schon ordentlich. Und für dieses Jahr werden wahrscheinlich auch eher stagnierende Umsätze und Gewinne erwartet. Aber ist unheimlich schwer zu sagen, weil Coinbase ist natürlich extrem abhängig von der Marktstimmung im Kryptobereich und die kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Also ich bin so ein bisschen unentschieden. Auf der einen Seite finde ich das wirklich spannend, Coinbase als große Plattform, die sicherlich auch jetzt durch den Super Bowl und durch diese aggressive Werbung noch mehr Kunden anhäufen können. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Margen im Bitcoin-Handel immer weiter schrumpfen. Insofern bin ich so ein bisschen unentschieden und halte mich so ein bisschen raus, ob man die Aktie jetzt kaufen sollte oder nicht. Aber ich denke mal, auf dem Niveau ist es eigentlich eher mal interessant.
Okay. Letzter Wert für heute, dürfen wir natürlich nicht vergessen, Warta hast du wieder mit am Start.
Ja, ich wollte sie eigentlich nicht mit reinnehmen, gleich. Aber ich habe sie jetzt einfach nochmal genommen. Der Chart wird gar nicht mehr gezeigt, weil der einfach so schlecht ist.
Es ist nicht über 100, sondern leider zwischenzeitlich unter 90.
Ja, wir sind jetzt jetzt sind wir wieder über 90. Aber deswegen habe ich das eigentlich erzählt. Ich will einfach mal erzählen, dass natürlich auch in meinem Report längst nicht alles rund läuft. Natürlich in letzter Zeit bei den starken Kursverlusten im Tech-Bereich haben auch meine Aktien gelitten und auch viele Trading-Positionen. Und ich hatte tatsächlich meinen Lesern einen Warta Turbo Call, also einen K.O.-Schein empfohlen. Der wird halt irgendwann ausgenockt. Und der Knockout war bei 85,35 Euro. Und die Aktie ist gestern gefallen bis 85,30 Euro. Das heißt, dieser Schein ist wertlos verfallen. Äußerst ärgerlich. Wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei deutlich über 90. Aber das kann eben passieren bei solchen Spekulationen. Aber jetzt die positive Nachricht. Ich habe es ja gesagt, ganz oft so, wenn so nochmal so ein richtiger Ausverkauf kommt und wenn auch noch so ein Turbo-Call, auf Deutsch gesagt, abgeholt wird, so unglücklich, das ist vielleicht ist das ein Zeichen. Keine Ahnung, das ist meine persönliche Meinung, das ist natürlich trotzdem ärgerlich, aber das kann eben passieren bei solchen Spekulationen. Dann habe ich noch was. Ich weiß zu 90%, wer der Partner von Warta ist.
Und verletzt es uns auch?
Nö.
Ich hab's dir verraten, oder?
Nein, das mache ich nicht. Ich möchte jetzt nicht wieder mir vorwerfen lassen, ich würde irgendwelche Aktien irgendwo hinhaben wollen. Warta soll das Ding so machen, wie sie meinen. Das wird irgendwann bekannt gegeben werden. Das Einzige, was ich sagen kann, aber das ist, hat man ja schon gedacht, es ist ein Hersteller, kommt aus Deutschland.
Und so. Wie, darf ich fragen, wie du drauf kommst? Oder wo kommt die 90%ige Sicherheit her?
Das ist mein Geheimnis.
Ja, okay. Du verletzt deine Quellen nicht, aber ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall nachbohren, ja. Wenn du dann vielleicht mehr
wenn hast. Wenn die Meldung dann kommt, dann können wir drüber sprechen.
Ja, okay, gut. Ja, das war es aber schon wieder für heute. Warta wollte jetzt irgendwie charttechnisch nicht mehr mitspielen, ja, aber wir wissen ja, wie es aussieht.
Chart nichts.
Okay. Dankeschön für heute, Alfred.
Gerne.
Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.